Strandpott.
Der sonnige Podcast.
Willkommen zur 283. Strandpott-Ausgabe, sagt Michael. Der in Ostasien beheimatete Koji ist so etwas wie das Schweizer Messer unter den Edelschimmelpilzen. Koji kann als einziger mit seinen Enzymen sowohl Stärke als auch Proteine und Fettsäuren aufspalten und schafft damit die Grundlage für die Herstellung von Miso, Sojasauce und vielen anderen Köstlichkeiten. Ich habe kürzlich in der Berliner Manufaktur Mimi Ferments, die all das herstellt, an einem Miso-Workshop bei Markus Shimizu teilgenommen und bei der Gelegenheit hat er mir seine Geschichte und vieles rund um diesen außerordentlichen Schimmelpilz erzählt.
Ja, hallo, ich bin Markus Shimizu und ich habe diese Manufaktur Mimi Ferments angefangen vor etwa 5-6 Jahren und bin also ganz viel am Fermentieren und mache Miso und Sojasauce und alles, was man mit Koji und Fermentation machen kann.
Aha. Das ist ja für die meisten von uns eher alles ziemlich unbekannt. Wie bist du auf die Idee gekommen, dich damit zu beschäftigen?
Ja, der Auslöser war ehrlich gesagt, liegt schon sehr lange zurück. Als Teenager hatte ich ein paar Allergien und meine Mutter kam drauf, eine vollwertige bio-vegane Kost auszuprobieren. Und wir haben es wirklich ausprobiert und die Allergien haben aufgehört.
Ja.
Und das hat mich halt so ein bisschen so, nicht sofort, aber später halt auf diesen Weg gebracht, mich mit Ernährung zu beschäftigen. Dass es also nicht nur den Magen füllen ist, sondern auch ein Stück weit Medizin ist oder halt die Gesundheit sehr stark davon abhängt, was man isst. Ja. Und so habe ich mich mit verschiedenen Ernährungsweisen auseinandergesetzt und sie einfach ausprobiert. Und dabei war halt auch die Fermentation und bin da hängen geblieben bei der Fermentation.
Das heißt, du hast schon im Jugendalter damit angefangen, oder wie?
Nee, das kam wirklich ein bisschen später. Ich habe das erst so zum Ende meines Studiums angefangen dann, so verschiedene Diäten auszuprobieren, so Trendkost, Rohkost, Sprossen, alles mögliche, Weizengras und so. Ja. Und dann halt auch Fermentation. Und das Schöne war bei Fermentation, dass man halt, also ich war da auch noch vegan, ich war jetzt zwar nicht mehr, aber ich war über 25 Jahre vegan, gab es nicht so viele Proteinquellen für Veganer, also Nüsse oder Bohnen, ja, aber trotzdem ein bisschen limitiert und mit Fermentation kann man auch viel, also dieses Miso und Soja, so ist es Soja-basiert, also kann man sich da Proteinquellen erschließen, die zusätzlich auch noch halt ganz viel Geschmack liefern.
Mhm. So, und du hast gerade schon dein Studium erwähnt, dein Studium hatte aber gar nichts mit Ernährung zu tun, ne?
Ja, ich habe Kunst studiert. Ich habe Bildhauerei studiert und sehr viel so installativ und projektbasiert gearbeitet.
Ja, genau. Trotzdem betreibst du jetzt eine Manufaktur.
Genau, ja. Also ich habe das nach meinem Studium tatsächlich lange Zeit gemacht, die Kunst und mit Ausstellungen und Stipendien und Künstleraufenthaltsstipendien und so. Aber die ganze Zeit auch parallel so für mich im Hobbymäßig dann fermentiert und halt feststellen müssen, dass bei der Kunst, dass man da immer so ziemlich viel Energie rein geben muss, und weil sonst versandt's. Und bei der Fermentation über Jahre hinweg halt viel mehr Interesse da war in meinem Umfeld. Und das hat sich also sehr viel besser entwickelt. Und ich hatte immer gedacht, dass ich eigentlich gar nichts Besonderes mache. Aber alle waren sozusagen begeistert. Und bei der Kunst muss man immer so ein bisschen anstupsen.
Ja.
Irgendwann kamen dann halt auch Freunde dazu, die dann meinten, ja, soll doch Workshops geben. Da habe ich Workshops gegeben und darüber wieder andere Leute kennengelernt, die dann gesagt haben, ja, es gibt doch Kochkurse. Und so hat sich das halt so immer entwickelt, dass dann auch letztendlich Michelin-Köche bei mir zu Hause waren und all die Töpfe angeguckt haben und probiert haben und so. Und Ja, also da war halt über Jahre hinweg halt deutlich mehr Interesse. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, ich glaube, ich sollte das machen.
Aha. Ist dir das schwer gefallen, so im Sinne von, du hast ja erstmal Kunst studiert, weil du das sicher als so eine Art, soll ich sagen, Berufung oder so empfunden hast. Ist das was völlig anderes jetzt oder ist es einfach nur ein anderer Ausdrucksträger?
Ja, genau. Also mir ist es nicht so schwer gefallen, weil ich war auch so ein bisschen müde geworden, immer eigentlich die Kunst mit irgendwas anderem zu finanzieren. Ich wollte gerne mit dem, was ich eigentlich mache, mich selbst finanzieren.
Ja.
Und das hat ja dann auch so ein bisschen gezerrt an mir. Und ich habe auch feststellen müssen, dass einerseits die Fermentation an sich ziemlich kreativ sein kann. Also ich arbeite hier ja auch mit kreativen Köpfen zusammen, mit Köchen, die auch so gastronomisch sehr kreativ sind. Und man da halt einfach ganz viel ausprobieren kann, ganz viel neu entdecken kann. Die Fermentation an sich ist ja ein Verwandlungsprozess, der ganz viele neue Aspekte von den Produkten nochmal hervorbringt. Das ist auch wahnsinnig interessant und schön. Und dann auch nochmal zusätzlich jetzt dieses Unternehmerische. Da ist man auch einfach so gut ausgelastet und man muss eigentlich alle Register ziehen sozusagen und im Prinzip auch immer kreativ Lösungen finden, weil irgendwo gibt es immer Baustellen und eigentlich immer irgendeinen Notfall.
Ja.
Und deswegen bin ich jetzt eigentlich ziemlich kreativ tätig auf eine Art.
Ja, genau. Fermentieren ist ja ein sehr weites Feld. Man kann alle möglichen Rohmaterialien fermentieren mit allen möglichen Methoden, aber du hast ja in deiner Manufaktur ja Schwerpunkte gesetzt.
Mhm. Ja, ich habe mich so ein bisschen darauf beschränkt, sagen wir mal, auf Koji-Fermentation. Das ist halt eine Fermentation, die aus Japan kommt, mit der ich aufgewachsen bin, weil ich ja halb japanisch bin.
Ja.
Und also sagen wir mal 99% der Fälle fermentiere ich mit Koji als Kultur. Das ist auf eine Art limitierend, aber andererseits ist Koji so vielfältig, dass es wieder unendlich viele Möglichkeiten gibt, die ja wirklich grenzenlos sind und
ja,
ein bisschen überwältigend ist.
Kannst du das mal ein bisschen beschreiben? Also Koji ist ein Edelschimmelpilz, der in Japan heimisch ist oder in Ostasien insgesamt.
Mhm.
Genau. Und was zeichnet den aus?
Ja, der verschimmelt sozusagen alles.
Ja.
Und das Gute ist, dass er halt keine oder für den Menschen keine giftigen Toxine bildet. Dass er also ganz harmlos ist, man kann ihn essen. Und während er so Sachen verschimmelt, versucht er das selber sozusagen zu konsumieren und dafür produziert er ganz viele Enzyme. Und diese Enzyme sind wahnsinnig nützlich, um Sachen zu verändern in dem Lebensmittel und bringt dann ganz viel Geschmack und auch Texturveränderungen hervor. Und das Schöne bei dem Koji ist, dass der halt wirklich so universal einsetzbar ist, dass wirklich alles damit verschimmelt werden kann. Und in Japan wird es zwar beinahe ausschließlich auf Reis, Gerste, Sojabohnen angewendet, aber es geht halt wirklich alles, also nicht nur alle Getreide, alle Arten von Hülsenfrüchten, sondern halt auch alles Pflanzliche, alles Tierische lässt sich damit verschimmeln. Selbst wenn man jetzt erstmal nicht daran denkt, kann man wirklich alles, also auch rohes Ei, gekochtes Ei, Wurst, Thunfischherzen habe ich schon gemacht und alles Mögliche kann man also wirklich damit verschimmeln und wenn es zu kompliziert ist, kann man zumindest immer noch irgendwie irgendwas anderes mit Koji verschimmeln und dann kombinieren.
Mhm.
Und dadurch gibt es eigentlich keine Grenzen.
Ja. So der Klassiker ist ja zunächst mal Miso. Ne? Ich war ja gestern auch Teilnehmer an einem von deinen Miso-Workshops. Was ist das?
Ja, Miso ist eine Gewürzpaste, die von etwas mild-süßlich, leicht herzhaft bis zu sehr kräftig, sehr herzhaft, so starke Röstaromen und so birgt. Also eine Paste, mit der man Sachen würzt. Klassisch ein Hauptgericht, was man damit zubereitet, ist eine Miso-Suppe. Das ist sozusagen so die Gewürzbasis für diese Miso-Suppe. Man löst es in der Flüssigkeit auf mit etwas Gemüse. Und ja, das war es dann sozusagen. Und man kann es aber auch klassisch in Japan mit vielen anderen Sachen kombinieren, als so eine Würzgrundlage für Fisch oder auch zum Einreiben von Fisch und zum Marinieren von Fisch, weil die Enzyme dann halt auch da übertragen werden und dann da mehr Geschmack hervorbringen.
Ja.
Ansonsten hier jetzt auch so europäisch angewendet, kann man Miso-Butter machen, Miso-Mayonnaise machen, Miso in Brot einbauen, damit eine Pasta Bolognese würzen, Risotto würzen, Salatsoßen machen, selbst in Süßspeisen, also das heißt Chocolate Cookies oder Brownies oder sowas damit machen.
Ja.
Es ist also sehr universell einsetzbar.
Ja, geschmacklich ist es ja verwandt mit der Sojasauce, die vielleicht ein bisschen bekannter ist, ne? Kann man das so sagen?
Ja, ich weiß gar nicht, was bekannter ist.
Ja?
Beides ähnlich bekannt. Aber ja, es hat natürlich A, die gleiche Kultur und B, auch immer mit Sojabohnen oder immer diese Kombination aus Getreide und Bohne.
Mhm.
Ja, Sojasauce ist sozusagen die gepresste Form, mehr oder weniger.
Ja.
Und dann ist es halt nur eine Flüssigkeit, die man vielleicht ein bisschen einfacher dosieren kann vielleicht. Ja. Und ja, in dem Sinne vielleicht auch ähnliche Einsatzgebiete hat.
Ja, genau. Und Sojasauce stellst du ja auch her, ne?
Genau.
In deiner Manufaktur. Genau. Mhm. Was gibt es sonst noch für Produkte, die du herstellst auf der Basis von Koji?
Also Amazake stellen wir noch her. Das ist im Prinzip die nicht alkoholisch vergorene Maische von Sake. Das heißt also, man macht beinahe so einen Sake-Ansatz, aber gibt keine Hefe hinzu. Dann verzuckert das Ganze nur. Also hat man halt so eine Art Reisbrei oder Milchreis, ähnliche Konsistenz und die ist süß durch die Fermentation.
Ja.
Und dann würde man da noch Hefe dazugeben, dann würde es alkoholisch fermentieren und dann halt würde man in Japan sozusagen daraus Sake machen. Also ganz grob. Also man macht das natürlich schon ein bisschen anders bei Sake, aber es ist vergleichbar. Das ist ein weiteres Produkt. Dann machen wir auch Mirin. Das ist dann in ein Destillat tut man Koji-Reis und Mochi-Reis rein und das verzuckert dort auch. Und wenn man es sehr lange reifen lässt, entstehen auch so Karamellisationsreaktionen, die dann noch so was Karamelliges, vielleicht noch mehr oder was Rosiniges, Trockenfrüchte-mäßiges ausbaut. Und es ist auch so ein Likör, den man früher als sehr exklusives Getränk getrunken hatte, weil Destillat, weißer Reis, Mochi-Reis, das waren drei sehr, sehr teure Zutaten in Japan vor 100 Jahren.
Mhm.
Heutzutage aber mehr so zum Kochen verwendet wird. Und sonst, also Shio-Koji und Sago-Hachi wird viel zum Marinieren und Fermentieren verwendet und beim Marinieren werden die Enzyme von Koji über diese Paste auf das Marinierte übertragen und funktioniert also ganz anders als so eine klassische Marinade, wie man sie hier in Europa kennt.
Mhm.
Also man überträgt nicht irgendwelche Gewürze 1:1 auf das Marinierte, sondern man überträgt Enzyme und die bewirken dann eine chemische sozusagen oder enzymatische Transformation und bringt dann ganz viel Geschmack hervor und auch eine Texturveränderung.
Ja.
Und also das oder man verwendet es zum Fermentieren und dann lässt man es halt ein bisschen länger, ein paar Tage damit benetzt und in der Zeit wird es dann auch Misao vergoren und ist so eine Starthilfe und es geht sehr viel schneller und einfacher und sicherer mit so einem lebenden Produkt.
Ja, okay. Du hattest ja eingangs auch speziell die gesundheitliche Wirkung dieser verschiedenen Koji-Produkte angesprochen. Und gestern beim Workshop hattest du das auch erläutert, wo das herkommt, warum da so viele gesunde Inhaltsstoffe drin sind. Mhm. Kannst du das nochmal ein bisschen zusammenfassen?
Ja, Also fermentierte Produkte sind ziemlich gesund, weil einerseits das Ausgangsprodukt sozusagen entpackt und entschlüsselt wird. Also weil eigentlich, also wenn man jetzt gerade Bohnen oder Getreide fermentiert, da sind das Samen, die sozusagen die Nährstoffe nicht freigeben sollen. Nur zu einem bestimmten Zeitpunkt, wenn es halt keimt und eine neue Pflanze macht. Und davor soll es nicht freigeben. Mhm. Soll auch nicht gegessen werden. Und dadurch sind die halt so verpackt, dass man die schlecht verwerten kann als Mensch. Mhm. Und die Mikroorganismen geben sich ja ihre beste Mühe, die Sachen dann halt über auch einen längeren Zeitraum, als der Mensch sich das erlauben kann, halt zu entpacken.
Ja.
Und gleichzeitig gibt es auch halt in diesen Getreiden und Boden so vielleicht Sachen, die die Verdauung stören oder behindern, weil sie nicht gegessen werden wollen, nicht von Fressfeinden. Und diese Sachen werden halt auch abgebaut, weil das stört auch den Mikroorganismen. Mhm. Und die haben dann halt die Zeit und auch zum Teil die Ressourcen oder die Enzyme, um das zu machen, die wir nicht haben. Und gleichzeitig produzieren sie dafür halt, also um das zu verstoffwechseln, selber zu verstoffwechseln, unterschiedliche Vitamine und Enzyme. Und die isst man halt auch alle mit, wenn man Ferment isst. Und man hat also dann selber noch zusätzlich zu dem Produkt, das besser verwertbar ist, auch nochmal Werkzeuge kriegt. Man isst man mit dem man andere Sachen besser verstoffwechseln kann, die man halt gleichzeitig isst. Mhm. Und zusätzlich sind die halt noch, wenn sie die Fermente nicht pasteurisiert sind, halt haben sie ganz viele lebende Mikroorganismen. Und die können auch noch langfristig sozusagen die Verdauung verbessern, weil die sich dann in dem Magen ansiedeln können und dann auch noch morgen, übermorgen, nächste Woche dein Essen sozusagen besser verdauen können.
Ja. Du hattest auch noch ein Beispiel gestern erzählt. In japanischen Manufakturen sieht es ganz anders aus als bei dir. Du hattest gesagt, dass die ganzen Innenräume, Wände, Geräte, alles von einer Schicht von irgendwas Lebendem überzogen sind. Und dass das nicht nur schlecht ist, sondern sogar Vorteile hat.
Ja. Genau, also in Japan sind die traditionell operierenden Manufakturen wirklich ein bisschen dreckig sozusagen. Die Fässer, die haben so eine Patina, sehen beinahe wie Croissants aus, verschiedene Farbtöne, oft so ein Fass wie so ein Flickenteppich und auch die Miso-Fässer stehen da in der Regel in so Art Scheunen. Und da ist der Dachstuhl ganz sichtbar und auf dem Balken wächst da so irgendwas, was man nicht näher definieren kann. Das hat zwei Vorteile, dass man das eigentlich so macht. Also oder drei sogar. Man putzt halt nicht sehr viel mehr Arbeitserleichterung. Aber gleichzeitig auch bildet das im Prinzip eine Schutzflora. Also weil es gibt auf der Welt nichts, was nicht irgendwie besiedelt wird von irgendwas. Und wenn aber da schon was ist, dann kann nicht so einfach irgendwas kommen und sich das ausbreiten, weil es erstmal sich zurechtfinden muss mit dem, was da schon vorher war. Und die da vorher sind, die geben den Platz auch nicht einfach freiwillig her. Das heißt also, die schützen das. Und ein zweiter Aspekt ist, dass wenn man halt so eine Manufaktur hat, die schon über Jahrhunderte da so produziert und da sich eine Mikroflora aufgebaut hat, über Jahrhunderte hinweg, dann kann man das selber in einer anderen Manufaktur nicht so einfach kopieren. Man könnte natürlich die gleichen Sojabohnen kaufen und die Getreidesorten und den Prozess sich abgucken, aber nicht diese Flora kaufen. Und aus dem Grund hat diese Manufaktur dann einen ganz spezifischen und einzigartigen Geschmacksprofil über diese Mikroorganismen, die natürlich bei der Produktion auch immer dann im Prinzip diese Miso- und Sojasoßenfässer kontaminieren, aber halt mit guten Mikroorganismen, die ein ganz bestimmtes Geschmacksprofil produzieren.
Ja, genau. Das heißt also, es reicht eben nicht aus, einfach nach Rezept zu arbeiten und man packt praktisch nur wie unter sterilen Bedingungen genau diese Koji-Sporen da rein, sondern vollautomatisch kommt auch ein bisschen aus der Umgebung mit rein. Ne? Dass also ein Anteil auch immer eine wilde Fermentation ist. Und die ist soweit ähnlich wie das Terroir beim Wein. Ne?
Mhm. Ja.
Mhm. Genau. Ja. Ja. Genau. Wie leicht oder schwierig ist es, das selber zu machen? Also du hast ja jetzt hier deine Werkstatt mit allen möglichen Gerätschaften, du hast einen Wärmeschrank, du kannst diese 30 Grad, die der Koji-Pilz am liebsten hat, gezielt aufrechterhalten. Diese Art von Technik hat man erstmal nicht zu Hause. Gibt es da irgendwelche Workarounds oder hast du selber Erfahrungen aus deiner Studentenzeit, als du angefangen hast? Hattest du ja auch die ganzen Geräte noch nicht.
Genau, also ich habe ja einfach komplett low budget bei mir zu Hause angefangen und deswegen ist es durchaus möglich, zu Hause das einfach zu machen, ohne irgendwas zu investieren oder vielleicht nur minimals.
Mhm.
Also ich habe das früher einfach wirklich im Kochtopf und im Herd gemacht.
Mhm.
Und der Herd hatte jetzt nicht so eine Hefestufe oder so, hat erst bei 50 Grad angefangen. Deswegen habe ich einfach warme, also so Wasserflaschen mit warmem Wasser aufgefüllt, so eine Wärmflasche im Prinzip. Oder irgendwann habe ich mir eine Lampe reingestellt, weil Lampen, also diese früher, die Lampen vor allen Dingen Wärme produziert.
Ja.
Und dann noch ein Thermostat gekauft für 25 Euro und der hat dieses Licht dann immer an- und ausgeknipst.
Mhm.
Und so wirklich mit wenig Geld da angefangen.
Mit der Lampe bist du doch auch bis auf 30 Grad gekommen?
Ja, also es wird ja nicht kalt oder gekühlt reingestellt in den Ofen. Also man muss den Reis, also um Koji zu machen, wäscht man Reis, weicht den ein, tropft den gut ab, dämpft man ihn und dann gibt man da Sporen drauf und muss dafür das Substrat ein bisschen runterkühlen, aber nicht auf 0 Grad, sondern halt auf ungefähr Körpertemperatur.
Ja.
Da hat es also schon 36 Grad.
Ja.
Und die muss man nur versuchen, so ein bisschen zu halten. Und ab einem gewissen Punkt produziert der Koji selber eine Wärme, wie ein Kompost, für seine eigene Aktivität.
Ja.
Und dann ist es vielleicht sogar so, dass man vielleicht die Ofentür gar nicht ganz zumachen kann oder soll, weil sie ja sonst sehr heiß werden kann, vielleicht 50 Grad sogar erreichen kann.
Ja.
Und dann steckt man dann vielleicht noch irgendwie so ein Tuch dazwischen, damit es ein bisschen offen ist oder so. Und so kann man da schon ziemlich einfach, also man braucht keine starke Heizung.
Ja.
Man kann auch irgendwie so eine elektrische Wärmematte vielleicht verwenden oder irgendwas.
Okay. Das heißt also, ja eigentlich, ich sag mal, anspruchsvolle, also technisch schwierigere Teil ist direkt am Anfang, wenn man also erstmal den Reis mit Koji fermentiert, damit er diese Enzyme produziert und alle Folgeschritte, die können dann im Grunde auch bei Raumtemperatur ablaufen. Ne?
Genau, ja.
So, dann wird das mit irgendwas vermischt, je nachdem, was man gerade machen will.
Mhm. Ja. Genau, beziehungsweise auch eigentlich dieser erste Schritt ist, man in Japan macht man diese Koji-Fermentation ja schon über 1000 Jahre. Da gab es auch noch keine Technik, keine Elektrik, kein Thermostat. Also es geht auch alles ohne Technik. Man muss es halt nur so ein bisschen sich zurechtlegen und man kann also auch wirklich ohne Heizung das machen. Das heißt also, wie gesagt, kommt der Reis ja nicht ganz gekühlt rein, also bei 36 Grad.
Ja.
Da muss man halt das alles in einen Topf geben mit ganz vielen Wolldecken drauf.
Ja.
Da hält der da schon ziemlich gut und ab einem gewissen Punkt produziert er seine eigene Wärme und dann,
dann
muss man das nur aufteilen, noch ein bisschen mehr Platz geben.
Okay. Das heißt also, du würdest jeden ermutigen, einfach mal anzufangen.
Jo.
Okay. Ja, also das ist das, was ich eigentlich auch so weitergeben will. Ne? Es ist alles kein Hexenwerk.
Ja.
Genau.
Oder im Prinzip ist ja alles, was hier so passiert, auf der Welt irgendwie für uns gemacht. Da könnte man sagen, also sowieso alles Menschliche, was wir machen, das hat schon jemand anders gemacht, das hat er für Menschen konzipiert. Es ist also irgendwie auch von dir machbar und insgesamt sind das alles so Dimensionen hier auf dieser Welt, die der Mensch irgendwie bewerkstelligen kann. Deswegen, wir leben ja auch schon Millionen Jahre hier, sozusagen, oder unsere Vorfahren und wir müssen irgendwie zurechtkommen. Fehlt vielleicht manchmal der Wille oder die Kreativität.
Ja, okay. Ja, dann wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg. Herzlichen Dank.
Dankeschön.
Sunpod.
Der sonnige Podcast.
Positive Impulse für eine lebenswerte Welt, wie wir sie uns wünschen. Um neue Ideen bekannt zu machen, brauchen wir eure Hilfe durch Rückmeldungen und Unterstützung aus der Hörerschaft. Kommentare sind willkommen, entweder über den Blog www.sunpod.de oder per E-Mail. Die Kontaktdaten findet ihr im Bereich Die Autoren. Finanziell könnt ihr unser Ideenradio via Flatter, PayPal oder Überweisung fördern. Details hierzu findet ihr auf der Homepage www.sunpod.de im Bereich über Sunpod. Vielen Dank für eure Mithilfe.